Ja, das war die Amboss-Polka von unserem allseits beliebten Klaus Wunderlich. Und das war ein Musikwunsch von den Jungs aus Würzburg. Die werden wir aber gleich nochmal hören. Aber wir haben gerade die Tagesgrenze überschritten. Und jetzt gibt es mal was ganz Abgefahrenes. Das hatten wir hier, glaube ich, noch nie.
Hallo, hier ist Quinny. Nachdem wir jetzt die Tagesgrenze überschritten haben, wie der Risk das so schön angedeutet hat, möchte ich einen Gruß loswerden, denn heute ist der 5. Dezember und meine Ma hat Geburtstag. Alles Liebe und alles Gute zu deinem Geburtstag, Mama.
Ich denke, da schließen sich die ganzen Chaoten hier auch an. Und damit wir das richtig ordentlich feiern können, spielen wir jetzt mal einen etwas längeren Track. wenn ihr uns kleine Nachrichten mitteilen wollt, dann sind wir erreichbar unter der info@c-radar.de. Wenn ihr uns live erreichen wollt, sind wir erreichbar unter der 06151 87 00100. Und wenn Urs mich erreichen möchte, braucht er nur einen Raum nebenan zu gehen. Und wenn mir jemand diese Musik erklären möchte, ich bin erreichbar unter den üblichen Kommunikationswegen wie risktaker@c-radar.de. Ich hoffe, euch gefällt es heute Abend. Wenn nämlich nicht, dann wollen wir Feedback. Wenn nämlich doch, dann wollen wir von euch die altbekannte QSL-Karte. Nämlich jeder normale Rundfunksender soll eine QSL-Karte verschicken, wenn er informiert wurde, dass eure Übertragung oder dass seine Übertragung bei euch angekommen ist. Das gleiche gilt für uns. Schreibt uns doch einfach eine kleine E-Mail, info@c-radar.de mit ein paar Informationen wie ihr uns gehört habt, ob UKW, Stream oder den Podcast und was ihr gut oder schlecht fandet. Und wenn ich euch zu viel nach Feedback bettle, wird es viel einfacher, wenn ihr mir welches gebt. Aber damit wir hier nicht das coole Musikkonzept von DJ Spock kaputt machen, werden wir jetzt noch ein bisschen weiter spielen. Ja, willkommen bei Radio Darmstadt auf der 103,4 im Raum Darmstadt oder im Radiostream auf www.c-radar.de.
Ja, und wenn ihr uns anrufen wollt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder Wünsche, dann wählt die bekannte Telefonnummer 06151 87 00 100. Ja, da sind wir wieder und Raoul ist im Studio. Du hast eine Maske gebastelt.
Ja, also wir haben uns ja vorhin über Gesichtserkennungssoftwares unterhalten und biometrische Erkennung. Und ich habe mir überlegt, also wie kann man sich denn schützen letztendlich davor und habe die Maske des typischen Frankfurters gebaut. Also es ist ein Komposit. Komposite sind quasi Überblendungen von Fotos. Und das Komposit hier besteht aus 20 Porträtaufnahmen von Leuten, die sich regelmäßig im Frankfurter Raum bewegen. Und dazu habe ich eine Maske erstellt, die man dann quasi ausschneiden kann und tragen im öffentlichen Raum, um sich sozusagen dieser biometrischen Erkennung zu entziehen.
Das hört sich wirklich, wirklich interessant an. Da man ja ab und zu auch mal auf eine Demonstration geht, das ist ja ein wunderbares Medium, um sich zu verstecken, weil es ist ja keine Verhüllung.
Tja, darüber könnte man dann streiten, ob das eine Vermummung ist oder nicht, aber
wieso?
Zumindest zeigt man sein Gesicht.
Es sind Gesichter zu erkennen. Es ist zwar nicht mein eigenes, aber es sind Gesichter.
Ja, ja, das ist interessant. Man bräuchte wahrscheinlich einen guten Anwalt.
Also gut, jedenfalls.
Hast du denn die Maske irgendwo, dass man sagen kann, jo, die will ich haben, da drucke ich mir selbst eine aus oder hier gehe ich in den lokalen Copyshop und mache mir da ein paar von?
Genau, also die gibt's auf der Seite, die ich vorhin schon genannt habe. Und das ist die www.pro-these.com/cctv. Und da kann man sich durchklicken. Da muss man ein bisschen suchen. Ich habe die genaue Adresse jetzt nicht. Das ist ein PDF, das kann man sich zu Hause ausdrucken. Man muss sich noch zwei Gummis dazu besorgen und eine Schere und dann ist das Ding fertig.
Also wir reden von diesen Gummis, mit denen man Sachen umwickelt. Also nicht die, die man über... Na egal.
Ja, woran du schon wieder denkst, Risk. Ja.
Okay, was wäre denn noch so in dem Aspekt Kameraproblem so das, was den Normalsterblichen interessiert? Jetzt gehen wir mal davon aus, alle, die hier zuhören, haben sich ein bisschen damit beschäftigt, aber du wolltest ja eigentlich ein bisschen die Masse aufmerksam machen.
Ja, also es ist so, im Frankfurter Stadtraum, ich weiß nicht, wer von den Hörern sich jetzt häufig in Frankfurt bewegt, also die... die Reaktion von den Leuten im Stadtraum, die ist äußerst gering. Man kann eigentlich quasi alles in Frankfurt auf der Straße machen, ohne dass man irgendwie auch nur angeschaut wird. Die Leute schauen vielleicht mal ganz kurz für eine Sekunde hoch oder verlangsamen ihre Fahrt für eine Weile, aber ohne wirklich zu zeigen, dass sie das bemerkt hätten. Und das hat mich auch in meinen Aktionen im Frankfurter Stadtraum extrem gewundert, zum Beispiel auch als ich die Buchstaben in den Frankfurter Raum platziert habe, hat vielleicht mal jemand so zur Seite geschaut, aber niemand wollte sozusagen involviert werden da rein. Ja? Jeder hat gedacht, wenn ich da jetzt irgendwas zu sage, dann muss ich mich dazu bekennen. Ja? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl. Also es ist sehr, sehr schwer im Frankfurter Stadtraum, Leute irgendwie in Gespräche zu verwickeln, mit Leuten irgendwie zu kommunizieren. Aber ein paar Mal habe ich es dann halt eben einfach doch geschafft. Und das, denke ich, hat sich dann auch schon gelohnt. Ja? Wenn man Leute wirklich für das Thema sensibilisieren kann, wenn man zeigen kann, eine andere Sichtweise vielleicht darauf zeigen kann. Und es ist natürlich so, das ist eine Thematik, die uns alle betrifft. Also wir werden, wenn wir uns im Stadtraum bewegen, ständig gefilmt, also an vielen Orten gefilmt. Und die Frage ist einfach, und die sollte sich jeder stellen, wer sieht denn eigentlich die Bilder und zu welchen Zwecken werden die benutzt?
Und vor allem auch noch, ob und für wie lange diese gespeichert werden. Das ist auch noch so eine Frage. Woran glaubst du, liegt das, dass da kaum Reaktionen waren? Vielleicht liegt das sogar daran, dass die Leute sich quasi durch die Kamera so sicher fühlen, denken, ja, wenn es irgendwie was Gefährliches oder irgendwie Außergewöhnliches wäre, dann würde sich schon jemand darum kümmern. Vielleicht gibt es deswegen kein Interesse.
Also ich denke, dass solange irgendwie eine institutionelle Quelle dahinter steht, hinter der Kamera, dann wird das oftmals akzeptiert. Also wir haben in Deutschland Zustimmungsraten zwischen 50% und 60%, die sich für Videoüberwachung in Stadträumen aussprechen, aber ohne eigentlich zu wissen, in welche Bereiche das alles eindringt. Ja, es ist ja nicht damit getan, dass der Hauptplatz in der Stadt überwacht ist, es sind Eingänge überwacht, es sind Straßenbahnen, Busse überwacht, wo wir letztendlich einen großen Teil unseres Lebens auch verbringen in diesen Räumen. Ja? Also wenn wir in Bussen sitzen und da ist eine Kamera installiert, dann ist das unsere tägliche Privatsphäre, ja? Die da eigentlich betroffen ist.
Ja, in Darmstadt ist das nämlich auch ein Thema, denn soviel ich weiß, Risk, werden alle Darmstädter Straßenbahnen auch videoüberwacht.
Ja, allerdings nur der Anhänger, wo nicht der Fahrer drin sitzt.
Aber das wird einfach auch nur aufgenommen, oder? Das wird nicht live gesehen.
Ja, das ist quasi eine Vandalismus-Schutzgeschichte, dass quasi da ein Band mitläuft, um dann später Vandalisten identifizieren zu können.
Ja, ist natürlich auch interessant zu fragen, wie viele Leute wissen, dass das nur gespeichert wird, dass da niemand zuschaut. Und ist es vielleicht so, dass es ein Sicherheitsbedürfnis erfüllt in dem Moment, weil jemand denkt, ja, da wird schon jemand sein, der dann irgendwie darauf reagieren kann, wenn hier irgendwas passiert.
Wir haben ja auch in Darmstadt eine Gesellschaft, die nennt sich GÜD, das ist die Gesellschaft gegen Überwachung Darmstadt. Und wir versuchen hier in regelmäßigen Abständen mal was auf die Beine zu stellen, aber uns passiert es sehr ähnlich, wie du schon aus Frankfurt erfahren hast, nämlich, dass einfach niemand vorbeikommt und zusieht oder dass einfach niemand das realisiert, was da gerade passiert. Meine Vermutung ist allerdings auch die, dass viele gar nicht verstehen, dass Überwachung nicht bedeutet, ich schütze etwas, sondern ich verdächtige dich. Weil wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist, bedeutet das, der geht davon aus, dass ich was Böses tue. Und nur deswegen nimmt er mich auf. Und wenn man die Denkweise mal so rum umdreht, dann ist es doch sehr unangenehm, die ganze Zeit durch die Gegend zu laufen und verdächtig zu werden. Aber wie das in Deutschland nun mal so ist, wenn man das durch genug Presse anders erklärt kriegt, glaubt man es.
Ja, das ist ja auch ein Trick, der auch in Großbritannien viel eingesetzt wird, wo das Problem ja noch viel massiver ist. Es werden den besten Szenen der öffentlichen Überwachungskameras für das Vorabendprogramm Sequenzen zusammengeschnitten. Es wird gezeigt, öffentlich in Medien, dass die Überwachung funktioniert, ja, und es werden Erfolge vorgewiesen in Zeitungen. Aber es ist so, und das ist auch wirklich in Studien nachgewiesen, dass eine Videoüberwachung zwar eine Auswirkung auf Verbrechensverhütung hat, also in dem Sinne, dass Leute dann, wenn sie bewusst ein Verbrechen begehen wollen, das natürlich irgendwo tun, wo keine Überwachungskamera ist. Allerdings bei impulsiven Taten oder auch im normalen Leben Videoüberwachung letztendlich keinen Schutz bietet.
Ich habe was gegen das Wort Verhütung. Ich bin eigentlich dafür, dass wir sagen Verdrängung. Weil diese Straftaten, die bewusst begangen werden, die passieren dann zwar nicht in dem Raum, der überwacht wird, aber die passieren in der Umgebung des Raumes, der nicht überwacht wird.
Ja, und die Folge davon ist natürlich, dass sich Kameranetze immer weiter ausbreiten. Wenn sich die Kriminalität in die Straße nebendran verlagert, wird natürlich der Ruf nach der Überwachungskamera in der nächsten Straße fallen und dann zwei Straßen weiter. Und in Nu haben wir in der kompletten Innenstadt eine Überwachung.
Ja, und dann passiert das Gleiche wie in London, nämlich dass einfach zu viele Kameras existieren und dass das Personal, diese Kameras alle zu überwachen, zu teuer wird. Und deswegen werden Kameras nur alle 5 Minuten pro Stunde mal eben schnell beguckt und dann sieht man keine aktiven Straftaten mehr, sondern man kann maximal da noch zur Recherche nutzen. Und Recherche hat die Polizei auch bisher schon ohne diese Kameras sehr erfolgreich gezeigt.
Ja, es ist ja auch durchaus ein Punkt, dass letztendlich auch Personal eingespart werden soll dadurch. Es ist ja nicht so, dass dieselbe Menge an Polizisten im Stadtraum sich noch bewegen würde. Es ist so, dass man versucht, einfach zu entlasten, dass man Leute, die im Wachdienst arbeiten, die einen Arbeitsalltag von 12 Stunden haben, das ist vollkommen normal, dass sie einfach diese privaten Sicherheitsdienste und Privatleute dann einfach sozusagen die Aufgaben übernehmen, die eigentlich die Ordnungshüter zu tun hätten.
Ja, das ist auch so eine Frage, inwieweit sich das einfach volkswirtschaftlich lohnt, weil das sind schon Kosten, allein die Kameras, dann das sind auch riesige Mengen an Daten, die dann man ja auch speichert, auswertet, Leute, die daran arbeiten, das pflegen, das sind riesige Systeme. Mich würde mal interessieren, ob das wirklich quasi den Nutzen hat, ja? Ob das zum Beispiel mit mehr, sag ich mal, klassischen Methoden auch nicht erreicht werden könnte mit der Geldmenge.
Dann bitte frag nicht wirklich nach volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Weil wenn sowas kommt, kriege ich immer einen Anfall, weil der deutsche Staat immer seine eigenartigen Überwachungstätigkeiten mit Schutz vor Terrorismus kennzeichnet. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir in Deutschland seit den RAF-Straftaten keinen Toten durch terroristische Anschläge mehr hatten. Und wenn man das dann entsprechend umrechnet auf volkswirtschaftliche Tätigkeit eines Menschen und wie viele den letzten 10 Jahre gestorben sind aufgrund von terroristischen Taten in Deutschland,
ja, wobei ich das auch nicht ganz so gemeint habe, sondern eher, ob wenn man zum Beispiel das Geld quasi der Polizei für klassische Verbrechensbekämpfung oder Aufklärung, wie auch immer, oder soziale Projekte ausgeben würden, anstatt für die eben ganzen Systeme, Überwachungssysteme, ob das nicht letztendlich mehr bringen würde für die Sicherheit.
Aber ich denke, wir schweifen ab. Wir wollten ja eigentlich hier unseren Künstler interviewen und ja, genau. Da habe ich jetzt gerade noch mal eine Frage.
Aber vielleicht möchte er dazu ja auch noch was sagen.
Natürlich gerne. Möchte er?
Er möchte euch gleich was fragen, aber ich warte erstmal die Frage ab.
Okay. Meine Frage wäre gewesen, gut, wir haben festgestellt, dass die Einwohner von Frankfurt da nicht so wirklich das intensivste Interesse hatten, weil die einfach weggeguckt haben. Was sagt denn eigentlich dann Presse? Hast du irgendwelche Meldungen gehabt, dass du sagst, okay, die FAZ hat mich geschrieben oder huhuhu, ich bin bei dem ganz tollen anderen Blatt aufgetaucht oder die Leute, die sich hier die Meinung bilden, die haben mich mal erwähnt oder irgendwas in diese Richtung?
Ja, also ich denke, das kennt ihr auch aus eigener Erfahrung vielleicht, wenn ihr Veranstaltungen macht. Das ist sehr schwer, eine Presse zu erreichen und auch sie für Themen zu interessieren, weil das natürlich bedeutet, die müssen jemanden schicken, die müssen sich Experten haben letztendlich, die sich mit dem Thema auskennen oder sich da einarbeiten. Also gerade auch in der Kunstszene in Frankfurt ist es sehr, sehr schwierig, weil das wir haben natürlich extrem viele Museen in Frankfurt und auch gerade das Feuilleton wird stark von diesen großen Institutionen beherrscht.
Also quasi möchtest du sagen, nein, kein Presseecho?
Möchte ich sagen, ja. Also das muss, ist natürlich klar. Man hat Lokalradios, zum Beispiel in Frankfurt haben wir das Radio X, die haben was darüber gebracht. Es ist jetzt so, dass mich auch andere Leute angesprochen haben, irgendwie aus Hamburg interessanterweise, aber mehr aus dem wissenschaftlichen Bereich. Also Leute, die eine Doktorarbeit schreiben zum Thema und nachgefragt haben. Ich habe jetzt für eine Zeitschrift, deren Namen ich dummerweise vergessen habe, für einen Artikel von Bernd Berliner über Raumsoziologie. Da werde ich jetzt Bilder dazu beitragen. Und also es hatte schon Echo, aber eben nicht von diesen Massenmedien in dem Sinne.
Wo du die alternativen umgebenden Wissenschaften und anderen Künstler erwähnst, was hat dich denn eigentlich dazu inspiriert, deine Aktionen zu machen und auch entsprechend in dieser Form durchzuführen, anstatt einfach einen entsprechenden Leitfaden rauszugeben mit Uhuhu, das ist böse.
Ja, also in erster Linie bin ich halt Künstler und das bedeutet für mich, dass ich auf eine kreative Art und Weise mich mit Problemen beschäftige. Ja? Und ein Künstler hat für mich die Verpflichtung, sich mit gesellschaftlichen Veränderungen auseinanderzusetzen und irgendwie diese Veränderungen in seinen Arbeiten zu thematisieren. Und ich halte einfach die Kunst für eine sehr, genauso wie die Musik letztendlich, für eine sehr fruchtbare Art und Weise, sich mit gesellschaftlichen Themen zu beschäftigen. Also man sieht das ja zum Beispiel auch bei den Programmierern. Also ist ganz interessant, also DJ Spock, als du mich gefragt hattest, irgendwie, ich bin vom Chaos Computer Club, hast du Lust bei uns vorbeizuschauen? Da habe ich an einen Text gedacht, der mir wirklich sehr, sehr wichtig war in meiner Arbeit und der war von Frank Rieger. Und er hat quasi in dem Text beschrieben, dass letztendlich die Programmierer eine große Verantwortung haben für die Systeme, die sie programmieren. Also, dass man als Programmierer quasi ein Ethos entwickeln muss, um sich sozusagen eine Selbstverpflichtung aufzuerlegen, mit Daten sorgsam umzugehen. Also die Verpflichtung eben, keine Datensammlungen anzulegen, die zu Überwachungszwecken genutzt werden können. Und halt eben auch, das war mit dem Aufruf verbunden an Kollegen, einfach an ihn bzw. an den Chaos Computer Club heranzutreten und über Technologien zu berichten, die vielleicht schon in den Schuhen stecken, aber die noch nicht losgelaufen sind.
Es gibt da immer ganz schön diese Art Hoffnung, dass es irgendwann einen hippokratischen Eid für Softwareentwickler oder auch Administratoren von Systemen geben wird, aber aktuell ist da leider noch nichts Hochoffizielles im Gange.
Ja, wir haben den Hippokratischen Eid und schauen uns das neue BKA-Gesetz an und sehen, dass eigentlich Berufsgruppen, die schon seit langer Zeit darunter fallen, wie Ärzte und Rechtsanwälte, jetzt mal ganz schnell mit einem neuen Gesetz davon ausgenommen werden.
Ja, und hier spannen wir auch den Bogen von der Videoüberwachung, visuellen Überwachung, auch zur Datenüberwachung. Das ist nämlich auch ein Thema. Wir werden ja auch nicht nur auf der Straße, sondern auch unsere Bewegungen im Internet und in der virtuellen Welt, das wird auch beobachtet. Und hast du dich auch schon damit auseinandergesetzt?
Ja, also man spricht ja von Data Veillance hier in dem Fall. Es ist so, dass natürlich visuelle Daten eine direkte Rückmeldung haben. Wenn man die allerdings mit biometrischen Erkennungssystemen koppelt, dann wird das letztendlich auch wieder zu einer Datensammlung. Also die meisten Sachen werden inzwischen auf Computern gespeichert. Also letztendlich verwandelt sich der visuelle Strom der Videoüberwachung immer mehr in einen Datenstrom. Es gibt Computerprogramme, die werten Bewegungen aus. Letztendlich sind es dadurch eine Vektorisierung findet statt. Ja? Also es geht weg von dem eigentlichen Bild des Menschen hin zu einer Datenmenge oder einer Agglomeration von Daten. Und natürlich, wenn wir in ein Flugzeug steigen, beziehungsweise wenn wir das Ticket buchen, hinterlassen wir Daten. Wenn wir unsere Bonuskarte im Supermarkt zücken, hinterlassen wir Daten. Wenn wir mit unserer Studiekarte den Hörsaal betreten, hinterlassen wir Daten.
Außer der Maske hast du auch andere Gadgets gebaut. Was mir besonders gut gefällt, ist eine Kamera, die an so ein, wie nennt man das Ding, vom Hirschgeweih quasi drauf montiert ist.
Ich musste auch lernen, wie es heißt. Das heißt Trophäenbrett.
Ah, okay, Trophäenbrett. Also ja. Sieht quasi wie das Jäger... Entschuldigung, wir dürfen hier keine Namen nennen. Also sieht aus wie ein Hirschgeweih, aber anstatt dem Hirschkopf ist da halt eine Kamera und die dreht sich sogar und blinkt. Sieht sehr cool aus und die kann man auch auf deiner Webseite finden, ist das richtig?
Ja, also es gibt auf der Webseite, eigentlich ist das so ein kleines Gadget, was ich zum Verschenken und zum bisschen Verkaufen, um mich zu refinanzieren, gebaut habe. Die Originale davon, da sind echte Überwachungskameras drauf angebracht, die mal im öffentlichen Raum angebracht waren. Also es ist quasi eine Jagd, ja. Man stellt eine Jagdszene nach, das ist meine Trophäe, das ist das. Endlich kann ich den Blick wechseln. Endlich schaut mich nicht mehr die Kamera an, sondern ich schaue die Kamera an. Darum geht es endlich, letztendlich.
Aber die Kameras hast du nicht quasi erbeutet?
Da sage ich jetzt nichts dazu.
Okay, vielleicht wird es ja ein neuer Volkssport. Mal schauen.
Ja, also mein Vorschlag wäre, jetzt nochmal die Domain durchzusagen und danach spielen wir ein bisschen Musik, damit hier mal die Zuhörer auch mal die Porzellanabteilung besuchen können.
Super, apropos Porzellan, also www.pro-these.com/cctv, das ist die eine URL, wenn ihr mich direkt erreichen wollt oder auch auf Englisch, dann unter www.geschrei.org, das wird geschrieben mit G-S-C-H-R-E-Y, das ist mein Nachname und damit verabschiede ich mich und danke euch beiden.
Ja, vielen Dank und wenn ihr vielleicht noch Fragen habt, dann ruft uns an unter der 06151
87 00 100.
Come on, 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 come on
So, und da sind wir auf der anderen Seite der Musik und jetzt habe ich hier einen weiteren Moderationspartner. Wen habe ich denn da gerade neben mir sitzen?
Hallo, hier sitzt die Gwynne, direkt neben dem Risk-Taker und wir haben hier jetzt so ein bisschen noch Gäste da, oder?
Ja, können die Gäste bitte mal alle Hallo sagen?
Hallo.
Hallo, Welt.
Hallo.
Ah, wunderbar. Wer sitzt denn da alles? Wen habe ich denn da zu hören?
Hier ist ein ganzer Stapel Menschen aus Würzburg, und zwar der Urs.
Ah, der Urs. Oh, klasse. Und wer sitzt da rechts neben dem Urs?
Das ist der Guide.
Ah, und wen haben wir da rechts daneben?
Das ist der Twist.
Oh, ich kriege Angst. Und wer haben wir denn da jetzt dann im letzten Ende des Kreises?
Der Watz.
Der Watz, das ist ja befürchtenswert. Okay.
Und wir sind aus dem fernen und exotischen Würzburg heute extra hier hingekommen. In diesen schönen Radiosender.
Und ich gehe mal davon aus, ihr freut euch darüber, dass ihr von Gwyneve interviewt werdet.
Ja,
ja, total.
Das klingt aber sehr begeistert.
Ja. Dann interview mal.
Ja, ich denke mal, ich habe sie da ein bisschen mit geschockt, weil ich habe sie gerade von draußen hier reingerissen.
Sie können auch einfach was erzählen.
Ja, was uns erstmal interessiert hätte, wäre Teil 1. Urs, dich haben wir ja hier schon öfter gehört, und zwar über dieses geniale Telefon.
Das ist eine tolle Erfindung. Ich habe die ganze Zeit schon das Gefühl, ich muss mir eigentlich eine Banane ans Ohr drücken, damit ich das richtige Radio-Feeling, das richtige C-Radar-Feeling habe.
Okay, aber die Banane im Ohr, das ist doch einfach viel zu groß. Du hast doch viel kleinere Telefone normalerweise.
Ja, ne, das kommt schon ungefähr hin.
Hast du so ein Original-Bananaphone?
Bananaphone. Nein, aber ich habe auch, wenn ich hier mit Serana telefoniere, meistens irgendein riesen hässliches Telefon.
Okay, mal
aber
wieder.
Das ist schon ein anderes Gefühl. So.
Mal wieder ein bisschen back to topic.
Mhm.
Würzburg möchte sich quasi hier als ein engagierter Chaos-Treff vorstellen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Kommt drauf an, bei was engagiert.
Also
die freundlichen Nachbarn.
Ich hätte. Bitte, nicht alle auf einmal. Twist, was sagst du denn dazu, was Würzburg auszeichnet?
Würzburg ist toll.
Das ist schon mal eine sehr eindeutige Sache. Er steht zu seinem Städtchen. Okay, Guide, und was würdest du dazu sagen?
Ja, wir haben guten Wein, das muss man mal so sagen. Bin zwar nicht der Weintrinker schlechthin, aber der ist bekannt.
Das ist natürlich für hier die Rhein-Main-Gegend schon ein bisschen schwierig, weil wir haben ja dann auch einige Weinanbaugebiete da.
Ihr habt gute Konkurrenz.
Ja, das wollten wir auch gehört haben. Was sagst du denn dazu, was Würzburg auszeichnet?
Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Würzburger zeichnen sich durch ihre bisher noch relativ kleine Gruppe aus, die aber alle total ja, super drauf sind, und wir freuen uns, wenn wir auch mal ein bisschen neue Leute kennenlernen würden.
Besuch von außen sozusagen.
Ja. Mhm. Urs, und ja, was möchtest du da jetzt noch ergänzen?
Naja, also der Würzburger Chaos-Treff ist im Vergleich zum Darmstädter, wie Lars schon sagte, etwas kleiner, aber wir gucken uns jetzt gerade mal so in der Nachbarschaft um und dachten, wir kommen mal hier nach Darmstadt und wir kommen mal, ja, vielleicht auch mal nach Erlangen. Das ist ja von uns ungefähr dieselbe Entfernung, andere Richtung. Und wir sind einfach halt so lustige Leute und umgekehrt können auch Leute aus Darmstadt gerne mal bei uns vorbeikommen.
Gut, ich gehe ganz fest davon aus, dass wir das auch mal tun würden. Wo würden wir euch denn da finden? Was ist denn, wenn Watz dazu was sagt?
Also, das habe ich mir schon gedacht. Das Leichteste, uns zu finden, ist einfach, man guckt mal bei uns auf die Webseite. Das ist www.nerd2nerd.org. Und da steht eigentlich, wann und wo wir uns treffen.
Mal kurz für die nicht sich selbst als Nerds bezeichnenden Leute. Nerd schreibt sich N-E-R-D. Also N-E-R-D, 2-N-E-R-D.org.
Und bitte nicht die .com verwenden.
Das sind nämlich andere böse Menschen.
Genau.
Das hört sich schon mal wirklich, wirklich gut an. Ich gehe mal davon aus, dass wir euch auch in den Notes von dieser Sendung natürlich archivieren werden.
Mhm.
Gut, okay. Man findet eure Zugangsadresse also unter Nerd2Nerd. Habt ihr denn einen Raum oder ist das ein Treffpunkt?
Raum ist ein bisschen übertrieben. Eigentlich ist es der Zipfel von der Physik an der Uni in Würzburg. Und da haben wir eigentlich ganz gute Kontakte zu den Admins und da treffen wir uns jeden Donnerstag abends, so ab 19.30 Uhr. Und haben da eigentlich relativ gutes Equipment, was so Beamer und Netz anbelangt. Und da kann man sich eigentlich ganz gut unterhalten und kann auch Pizza bestellen und das ist eigentlich ganz nett da. Also kommt vorbei, schaut es euch an und ja.
Lauscht ab und zu mal gespannten, interessanten Vorträgen, diskutiert mit und guckt, was draus wird.
Genau.
Ja, der ursprüngliche historische Plan war, wir hatten schon irgendwie einen kleinen Chaos-Treff in Würzburg, der sich total unregelmäßig traf und irgendwie nicht erwähnenswert war. Und dann kamen wir aber auf die Idee, dass wir ja von so ein paar Leuten aus der Uni mal uns regelmäßig treffen könnten, um Vorträge zu machen, um Wissen auszutauschen. Und irgendwann, nachdem das so zwei, dreimal stattgefunden hatte, stellten wir fest, dass das irgendwie personell fast deckungsgleich war mit dem Chaos-Treff. Und dann haben wir das so größtenteils zusammengelegt, sodass Nerd-to-Nerd und Chaos-Treff Würzburg eigentlich effektiv identisch ist.
Nochmal zurück zu Twist. Der hatte gerade eben angemerkt, dass ihr ja auch ab und an Vorträge habt. Was habt ihr denn da an Vorträgen bisher gehabt? Was habt ihr in Planung?
Was haben wir in Planung? Das ist eine gute Frage, weil ich ja eigentlich momentan in München schaffe und die nächsten zwei Monate mal in Würzburg bin. Da bin ich etwas überfragt, aber wir hatten irgendwie Vorträge über SSH, was man da schöne Sachen mitmachen kann. Tornetze, Ruby, Perl, Security. So alles rauf und runter, was interessant ist.
Also dann schon mehr in die technische Richtung und nicht unbedingt in Richtung Soziales, Politisches?
Mehr technische Richtung, denke ich. Mhm. Und auch irgendwie mal Sachen löten, Blödsinn machen mit Blödsinn und sowas.
Und wie definierst du Sachen? Oder fragen wir mal Guide. Guide, was hat er denn da jetzt gerade Feines erwähnt, was man zusammenlöten kann?
Ja, wir haben angefangen, einmal Flottlichter zu bauen und machen das immer noch. Ich weiß nicht, wie viel haben wir inzwischen gemacht, alle zusammen? Mindestens 50? Mhm. Da kommt schon einiges bei rum.
Ja, das ist richtig. Das ist doch einiges an Lötzinnkonsum. Habt ihr da auch diese Flottlichter erweitert oder nur FD0 aus Köln nachvollzogen?
Ja, also Urs hat da schon einige Programme selber noch weiterentwickelt und in irgendwelchen Farbräumen rumoptimiert, um maximale Helligkeitsausbeute und andere Dinge zu kriegen. Aber das muss er lieber selber erzählen, was er da alles gemacht hat.
Ja, Urs, dann lauschen wir quasi gespannt. Was gibt's denn so an Erweiterungen des Nordlichts, die man quasi Würzburg auf die Flagge schreiben kann?
Naja, also ich habe hauptsächlich an der Software rumgespielt und wie ich halt schon sagte, mir gefiel, also ich habe diese Firmware genommen für das Nordlicht, das irgendwie entscheidet, welche Farbe wann, wie lange dargestellt wird und fand die Standardfarben halt irgendwie nicht so sehr toll und guckte dann mal in den Quelltext und dachte mir, das muss irgendwie besser gehen und dann suchte ich ein bisschen Wikipedia rum und fand raus, wie man mit der menschlichen Farbwahrnehmung so spielen kann, dass die Farben toll aussehen. Habe ich irgendwie diverse Sachen geschrieben.